Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Benvenuti zu Calcio, der Podcast.
Von und mit
Lorenzo Schütze und
David Casula.
Buongiorno a tutti, benvenuto zur neuesten Ausgabe von Calcio, der Podcast, aber wie immer nicht alleine. Buongiorno, Lorenzo.
Ciao, buongiorno. Auch ein herzliches Willkommen von mir und ich freue mich schon auf die heutigen Themen.
Wir blicken heute auf die letzten beiden vergangenen Spieltage des Campionato sowie über die anstehende Supercoppa Italiana am Mittwoch und natürlich auch auf die bisherigen Top-Neuzugänge bei den Serie A-Clubs. Andiamo. Kommen wir zur Stadionauslastung in Italien. Ein neues Covid-Protokoll ist vorgestellt worden von der Lega. Vor kurzem ist ja die Kapazität schon von 75% auf 50 gesenkt worden. Jetzt treten neue Regeln in Kraft ab kommenden Wochenende. Plus Juventus gegen Inter in der Supercoppa sind nur noch 5.000 Zuschauer zugelassen. Und das Ganze gilt bis mindestens 23. Januar. Wie bewertest du die Maßnahmen der Liga?
Ich habe da tatsächlich mal ein bisschen was nachgeschaut und das ist ja in Deutschland momentan, also geht zumindest in die ähnliche Richtung. Hans-Joachim Watzke hatte damals auch was dazu gesagt, also vor kurzem hat er was dazu gesagt, dass die Stadionauslastung bzw. der Fußball so ein bisschen als politischer Symbolträger dient. Also gut, kann jetzt auch ein bisschen weit gegriffen sein. Ich muss aber sagen, ich stimme ihm da in gewissermaßen zu. Er hatte nämlich auch darauf hingewiesen, dass halt zum Beispiel in geschlossenen Konzerthallen oder was auch immer, dass da relativ, also verhältnismäßig viele Zuschauer rein dürfen, aber so Freiluftstadien, da darf dann halt irgendwie nur 50% ausgelastet werden oder in dem Fall halt sogar nur 5.000 Leute. Und das ist dann ein bisschen schwierig für den Fußball.
Ja, ist ein bisschen schwierig auch irgendwie zu verstehen, wo die Sinnhaftigkeit da ist bei den ganzen Maßnahmen. Also ich habe den Überblick schon längst verloren. Ist es ja auch so, genau dieser Punkt, den er auch angesprochen hat, finde ich ganz gut. Wir hatten es jetzt, glaube ich, bis vor 2 Wochen so, dass wir, ich weiß nicht, ob es deutschlandweit war, aber auf jeden Fall hier bei uns in Hamburg, glaube ich, bis zu 2.000 Zuschauer in Indoor-Hallen zugelassen worden sind.
Ja, eben, das
also
meinte
bis vor 2 Wochen genau. Noch. Und jetzt irgendwie ist alles zu, im Stadion nur 5.000, obwohl die Ansteckung deutlich geringer ist, weil es ja an der frischen Luft ist. Boah, schwieriges Thema. Ich finde auch, dass man da irgendwie nicht die richtige Entscheidung treffen kann. Ne? Man muss ja abwägen zwischen Ansteckungsgefahr und Leute eben die Möglichkeit geben, sich zu vergnügen. Dafür geht man ja ins Stadion. Das ist total schwierig.
Außerdem,
ich bin gespannt, wie es läuft.
Ja, ich auch. Außerdem muss ich auch sagen, hat ja eigentlich jedes professionelle Stadion, und ich gehe jetzt mal, also von den Top 5 Ligen aus natürlich, jedes professionelle Stadion wird ja wohl die Infrastruktur haben, manche Reihen oder nur jede zweite Reihe besetzen zu können und somit halt noch einen gewissen Abstand halten zu können zwischen jedem Zuschauer, so dass sie physisch quasi nichts miteinander zu tun haben. Und es ist halt an der freien Luft, so wie du schon gesagt hast. Deshalb denke ich, ist das auch ein bisschen überzogen halt, was das bei Fußball betrifft.
Ich finde auch, dass diese Bilder verstehe ich auch immer nicht, wenn du so manchmal Stadien siehst, du hast es in der Bundesliga, aber auch in der Serie A, wo, keine Ahnung, eine bestimmte Anzahl zugelassen ist, aber die sind gar nicht gleichmäßig verteilt, sondern die sitzen dann alle trotzdem auf einer Tribüne und der Rest ist komplett leer.
Ja, das ist es halt,
genau.
Und
ich auch denke, dann verteil die Leute oder dann setz auf die leeren Tribünen wenigstens auch nochmal ein paar hundert mit Abstand. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Punkt mit der Politik im Fußball da ein großer Faktor spielt. Man möchte nach außen zeigen, hey, selbst der Fußball nimmt sich zurück, selbst wir beschränken die Zuschauerzahlen. In der Allianz Arena ist überhaupt niemand seit Monaten zugelassen. Aber letztendlich lassen sie die Leute da irgendwie trotzdem auf dem Haufen sitzen. Und ja, fehlt ein bisschen dann das Verständnis jetzt nach 2 Jahren, dass man da immer noch keine Lösung gefunden hat. Bleibt abzuwarten. Was ich gut finde, ist, dass es terminiert wurde. bis Ende des Monats. Also es gibt so einen Lichtblick, so einen Tag, auf
ist
den
kein
man
offener Schluss,
kann, so einen Tag X.
Ja, genau.
Ja. Wie wir es ja oft in Deutschland haben, wo du nicht weißt, wie lange gehen diese Beschränkungen oder wie lange gehen diese Regeln, finde ich ganz gut, wenn du den Leuten sagst, hey, wir gucken erstmal bis zu dem und dem Datum.
Mhm.
Und wenn die Zahlen sich ein bisschen stabilisiert haben oder runtergehen, dann erhöhen wir wieder auf 25% oder so.
Ja.
Kommen wir davon, von diesem Aufreger zu einer Menge anderer Aufreger, die wir dieses Wochenende in der Serie A hatten. Geht's gleich mal los mit 4 Partien, die aufgrund von Corona- und Quarantänesituationen gar nicht ausgetragen werden konnte. Beispiel Inter-Bologna. Inter ist nach Bologna gereist, hat sich im Stadion warm gemacht, obwohl sie wussten, dass Bologna gar nicht antreten wird. Die sind gar nicht angereist. Hat so ein bisschen Vibes gehabt von Juve-Napoli von einem Jahr, ja, wo Juve dasselbe gemacht hat. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie geht man jetzt damit um? Und das neue Covid-Protokoll eben der Lega Serie A besagt, dass wenn eine Mannschaft 13 Spieler hat, die negativ getestet sind, inklusive Torhüter und Primavera-Spielern, musst du antreten, ansonsten verlierst du automatisch mit 0-3. Kritisch, wir haben eine Community-Umfrage gemacht, da haben auch nicht gerade wenige dran teilgenommen, was mich gefreut hat. 100% der Befragten waren dafür, dass die Spiele wiederholt werden müssen.
Ja, klar.
Und man nicht, ja, wie siehst du das?
Ja, finde ich, also hast du ja wahrscheinlich gerade schon ein bisschen rausgehört, finde ich ehrlich gesagt gut, wenn man es wiederholt. Ich meine, 13 negativ getestete Spieler inklusive Primavera-Spieler, dann, ey, ganz ehrlich, dann kannst du auch einfach den B-Kader auflaufen lassen aus der U23. Ich finde die Regel ein bisschen weit hergeholt. Ich finde, 13 negativ getestete Spieler von den Leuten, die entweder die ganze Trainingswoche, also die ganze Vorbereitung für das Spiel mitgemacht haben in der A-Mannschaft oder aus der A-Mannschaft, dann finde ich das gerechtfertigt. Inklusive Primavera-Spieler, Mann, dann kannst du halt auch, wenn die, weißt du, also wenn wir es jetzt mal wirklich hart auf hart packen wollen, dann kann es halt auch einfach, wenn die erste Mannschaft angenommen nicht auflaufen kann, aus der zweiten sind auch mehrere angeschlagen, kannst du auch die U17 oder U18 oder auch U19 auflaufen lassen, theoretisch. So.
Ja, absolut. Das ist totale Wettbewerbsverzerrung.
Genau.
Also,
ja.
Wenn du, es geht ja darum, man sagt ja immer so schön, der am Ende des Jahres oben in der Tabelle steht, hat es verdient, Meister zu werden.
Mhm.
Aber wenn du irgendwie, keine Ahnung, ein Drittel deiner Partien gar nicht mit deinen Spielern bestreiten konntest, aufgrund eben von Corona und Quarantäne, dann hast du einfach keine faire Chance, dann hast du einen Nachteil.
Weil es ja vor allem,
den kann jeder treffen, aber trotzdem.
Ja, aber es ist halt nochmal was anderes. Also mein Problem war jetzt zum Beispiel nicht, dass da eine mangelnde Qualität herrscht. Also nicht in erster Linie, sondern deshalb habe ich auch von der Vorbereitung geredet, weil das oft so ist. Ich kenne das ja auch, wenn du zum Beispiel aus der U19 in die erste Mannschaft gehst, so, und du wirst aber hochgeholt, also und du hast angenommen diese Woche nicht, die du mit den Profis mittrainierst und spielst direkt das Spiel, dann sitzt du natürlich erstmal auf der Bank. Aus folgenden Gründen, weil du halt, du hast halt keine Ahnung, was für ein Spielsystem jetzt aufgezogen wird, beziehungsweise nur so halb Ahnung. Und dann harmoniert man auch nicht richtig dazwischen, weil man sich ja noch nicht kennt und alles drum und dran. Und das ist dann halt Quatsch, meiner Meinung nach. Deshalb werden ja auch Leute, die zum Beispiel, oder Jugendspieler werden ja deshalb ja auch zum Profitraining hochgeholt, damit sie sich halt an die Mannschaft gewöhnen. Wenn du jetzt einfach jemanden hochziehst, das musste Bayern ja jetzt zum Beispiel auch machen, beim Spiel gegen Gladbach,
ja,
war es, glaube ich.
Ja. 8, 9 Spieler, glaube ich, ausgefallen.
Ja, sie haben sogar zwei aus der U17 Nazio geholt, haben sie nach Bayern einfliegen lassen, nur um auf der Bank zu sitzen, weil sie halt keine Spieler mehr hatten. So, und das ist halt absolute Wettbewerbsverzerrung und meiner Meinung nach auch, also, naja, dann, Mann, das ist halt ein Virus, da kann keiner was für, also weder die Liga noch der Verein. Lass das Spiel einfach wiederholen.
Du hast es in der Bundesliga ja so, hier kann man natürlich sagen, ja, Bayern gegen Gladbach muss stattfinden. Fand ich auch richtig,
ja,
weil
wir
auch andere Beispiele hatten. Mainz gegen Leipzig, glaube ich, die hatten damals 13 Ausfälle wegen Corona und mussten auch antreten. Das ist dann fair. Aber ich glaube, so eine Mentalität kannst du nur haben, wenn du deine Corona-Ausfälle im Jahr in der Liga gering hast. In der Serie A haben wir mittlerweile über 100 positiv getestete Spieler. Das muss man sich mal vorstellen. 100 Spieler, die nicht spielen können, weil sie in Quarantäne müssen. Dieser ganze Wettbewerb ist gar nicht mehr so, wie er eigentlich stattfinden sollte. Und deswegen hat ja auch hier beispielsweise Italiens Premierminister Draghi vorgeschlagen, man könnte die Liga für 2 Wochen mal aussetzen, dass sich die Situation ein bisschen erholt. Wir sind jetzt im Januar und wie wir ja auch wissen aus den letzten 2 Jahren und wie sich Viren grundsätzlich ja auch verhalten, dass, wenn sie saisonal sind, dass sie abklingen, wenn es wärmer wird. Und wenn es ab Februar, März die Zahlen wieder runtergehen, dann den Campionato eben fortzusetzen. Ist seine Idee gewesen. Und dann könnte man die Spiele auch wieder komplett hinter verschlossenen Riegeln durchführen. Einfach nur, um die Liga generell ja ordentlich einigermaßen zu Ende zu bringen. Finde ich, ja, schwierig. Ist eine schwierige Entscheidung. Ich glaube, die Liga kann es damit auch niemandem recht machen.
Nee, also da ist es ja halt auch schwierig, deshalb habe ich ja auch gerade angesprochen, dass halt keiner was für kann. Ist genauso wie, wenn Leute sich über andere Leute in Führungspositionen beschweren. Also ich will damit auch gar nicht sagen, dass man kein Recht dazu hat, aber man muss halt auch irgendwo verstehen, dass die Liga hier versuchen muss, alle irgendwie zu beglücken. Also einmal den Staat müssen sie glücklich machen, einfach aufgrund des Corona-Protokolls und alles drum und dran. Sie müssen dann, müssen sie auch noch dafür sorgen, dass alle irgendwie gesundheitlich geschützt sind. Dann auch noch, dass die Fans daran Spaß haben, genug Geld gemacht wird. Also man muss da als jetzt Liga-Vertreter muss man da halt auf ganz, ganz viele Sachen achten. Und das ist, also Entscheidungen werden oft leichter aufgeführt in der Öffentlichkeit, als sie eigentlich sind, meiner Meinung nach. Deshalb kann man da, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin der Meinung, man kann halt dem auch Verband nichts wirklich vorwerfen.
Ja, es ist eben total schwierig. Es ist eine Situation, klar, jetzt kann man sagen, jetzt weiß man es seit 2 Jahren, aber es ist eine super schwierige Situation, es allen Parteien recht zu machen. Den Spielern recht zu machen, den Verein, den Fans, den Gesundheitsämtern und dem Krankenhauspersonal und alle, die da irgendwie mit involviert sind. Und deswegen, braucht man da, glaube ich, schon eine Menge Verständnis auch für solche Regeln. Ich bin einfach mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also mich würde es natürlich freuen, wenn der Campionato stattfindet, wenn die Spieler schneller genesen sind, wenn man vielleicht auch die Corona-Quarantäne verkürzt, also sagt auch irgendwie, du kannst dich nach 5 Tagen bereits wieder freitesten und dann auch wieder am Trainingsbetrieb teilnehmen. Ich glaube, das wäre so die beste Lösung, die man machen könnte. Beispielsweise, wo wir beim Thema Aufreger sind, ich fand es total kritisch, muss ich sagen, dass der SSC Neapel angereist ist mit Spielern, die von der ASL in Neapel in Quarantäne gesteckt wurden. Napoli ist mit beispielsweise Zielinski angereist, der hat auch die letzten Minuten noch gespielt gegen Juventus und der hätte sich zu dem Zeitpunkt eigentlich in Quarantäne befinden müssen. Das ist angeordnet worden. Und das verstehe ich nicht, weil du riskierst damit deine eigene Mannschaft, die gegnerische Mannschaft, dass die sich anstecken, dass die Ausfälle wieder haben.
Naja, und vor allen Dingen setzt du auch irgendwo ein Zeichen, ne? Also, dass es dir halt einfach egal ist. So als so ein großer Club, also Neapel ist ja mit Abstand einer der größten Clubs aus ganz Italien. Also mit den großen 6 natürlich. Und da setzt du ja auch ein Zeichen von Egalität, so, dass es dich halt einfach nicht interessiert. Und da komme ich wieder drauf zurück. Fußballvereine, vor allem der Sport, weil er ja eben so groß ist, wird er als politisches Sinnbild benutzt und wenn dann sowas passiert, so, dann nehmen sich Leute daran Vorbild und denen ist es dann auch egal.
Es ist den Leuten eben schwer vermittelbar, wenn du sie in Quarantäne steckst und gleichzeitig eben sagst, ja hier, aber die Fußballer können hier rumtouren, wie sie wollen. Mittlerweile befindet sich Zielinski auch in Quarantäne, aber er ist nach dem Juve-Spiel einen Tag später positiv nochmal getestet worden.
Ja.
So, da kann man einfach nur hoffen, dass er niemanden angesteckt hat und Napoli und Juve dann weitere Ausfälle verzeichnen müssen. Und eigentlich sehe ich da auch die Liga in der Pflicht, das zu bestrafen. Wir hatten das ja damals mit Lazio letztes Jahr oder Anfang letzten Jahres, als rausgekommen ist, dass die ebenfalls mit Spielern in der Europa League angetreten sind oder Champions League, die am Samstag noch positiv getestet wurden, am Montag dann negativ und am Mittwoch wieder positiv und sie zwischendrin aber gespielt haben. Das geht halt nicht.
Ja, sowas ist Quatsch.
da finde ich, sollte die Liga reagieren und auch nochmal über eine Strafe nachdenken. Kommen wir jetzt aber, würde ich sagen, ein bisschen zu den sportlichen Sachen, auch wenn es da weiter um Skandale geht. Milan gegen Roma am Ende 3-1. Ich würde sagen, ist auch leistungsgerecht. Roma-Milan lange, fand ich, auf Augenhöhe, Möglichkeiten auf beiden Seiten, hochunterhaltsam. Und Roma meinte irgendwie, Milan zwei verspätete Weihnachtsgeschenke machen zu müssen, beim 1 und 2-0. Oh einmal Gott, ein Handelfmeter, völlig unnötig.
Ja, wirklich und, unnötig, das ist das Wort. Ja.
Also für mich ist es auch ein Elfmeter gewesen, da kommen wir ja gleich zu. Es gab eine Menge Diskussionen über Elfmeter in den letzten Spieltagen. Das war für mich einer, da braucht er mit der Hand einfach nicht hingehen. Und zu Recht eben der Strafstoß für Milan. Auf der anderen Seite gab es zweimal eine kritische Situation für die Roma im Strafraum von Milan. Zaniolo wurde das Trikot förmlich vom Leib gerissen.
Ja, das war meiner Meinung nach auch einfach ein Elfmeter. So.
Ja. Eben, und in der zweiten Aktion ist er auch nochmal am Knie getroffen worden. Ja, mindestens einer hätte gegeben werden müssen. Und daher kann ich auch verstehen, die Sicht der Roma-Fans, wenn Milan in dem Spiel einen kriegt und auf der Gegenseite etwas passiert, was, ja, meiner Meinung, ne, in dem Fall ist natürlich subjektiv, auch ein Foul ist, dann
klar, also ja,
fühlt sich die Roma in dem Fall natürlich benachteiligt.
Definitiv. Also ich meine, ich verstehe das, dass wenn zum Beispiel es ein taktisches Foul, wenn es irgendwo im Mittelfeld passiert, schneller gegeben wird als im Strafraum, logisch, weil da ist die Konsequenz ja auch nicht so verheerend. Aber wenn dir jemand wirklich, also dich quasi zum Trikottausch zwingt, mitten im Spiel, im Strafraum, Mann, dann gibt's da halt einen Elfmeter. Der Typ hat den ja mit beiden Händen das Trikot ja fast weggerissen. Das war ein bisschen zu viel des Guten.
Ey, du konntest den gesamten Bauch von Saniolo sehen. Also ich finde, ab dem Moment sollte man vielleicht doch mal den VAR checken, ob da vielleicht doch irgendwas Unfaires in dem Moment passiert ist, was man vielleicht mit Elfmeter hätte ahnden müssen.
Ja,
letztendlich gab es die beiden möglichen Elfmeter für die Roma nicht. Und Milan hat dann kurz vor Schluss sehr stark in einem wunderbaren Konter den Deckel drauf gemacht. Ja, Schiedsrichter Kifi, für mich schwacher Auftritt. Und das hat irgendwie auch mal wieder den Spieltag ein bisschen dominiert. Schiedsrichterleistung, denn auch sein Pendant Sozza, ein junger Schiedsrichter in Italien, jetzt gerade neu, so die neue Generation wird jetzt gerade rangebracht, der hatte die Aufgabe, Juventus gegen Napoli zu pfeifen. Und ich weiß nicht, ob er die richtige Wahl war, weil er offensichtlich dem Druck oder ja diesem Ausmaß der Partie nicht standgehalten hat. Dass es überhaupt stattfand, stand ja auch lange auf der Kippe. Ne? Gab ja auch wieder Diskussion. Ja. Hat dann standgefunden, Juve mit 7 Ausfällen, Napoli mit 8. Irgendwie fair. gut, bei Napoli haben schon wichtigere Spieler gefehlt. Also ich muss schon sagen, also bei Napoli haben Koulibaly und Osimhen beispielsweise gefehlt. Das ist schmerzhafter als bei Juve mit Pinzolio. Auch wenn ich natürlich den Goat hier nicht kleinreden möchte.
Nee, Pinzolio ist, also wenn es hier irgendeinen Goat gibt, dann, also vor Ronaldo und Messi ist es auf jeden Fall Pinzolio.
Ja, absolut. Ich glaube, da wird auch keiner widersprechen.
Nee.
Kein Grund.
Also wenn einer, also das war ja auch damals so, als Ronaldo zu Juve kam, war es ja auch so, dass er nur wegen Pinzolio gekommen ist. Das war ja...
Eben.
Ja.
Hätte Pinzolio sich nicht eingeschaltet, wäre er bei Real geblieben.
Ja, also wäre ich aber auch an seiner Stelle.
So, dann hatten wir es ja so, die Partie hat stattgefunden, wie gesagt, und Italien wäre halt nicht Italien, wenn es in so einem Spiel nicht auch... Situation gibt, wo sich beide Fanlager danach aufregen. Bei Juve war es so, Handspiel Mertens, ja, nein, vielleicht, VAR hat sich's nicht angeguckt. Ziemlich zentraler Schuss und für mich ist es dann ein Handspiel. Besagte Szene hatten wir ja auch bei Instagram zur Auswahl gestellt, um mal die Community auch mit einzubinden. Ist Juve in dem Moment benachteiligt worden?
Nein. Also, ja und nein. Folgendermaßen. Es gibt leider sehr viele Fehlentscheidungen. Es sind auch nur, ich weiß nicht, da hätte ich auf jeden Fall Strafstoß gegeben. Also es war einfach ein klares Handspiel meiner Meinung nach von Mertens. Aber Oh, das ist in Italien immer echt ein bisschen schwierig mit den Schiedsrichtern, weil halt so viel falsch gemacht wird oft. Ich ist genauso mit Saniolo. Ich meine, da waren es ja zwei, ja. ganze zwei Aktionen, wo man also ganz klar einen Elfmeter hätte geben können und nichts passiert ist. Deshalb sage ich immer so, jein, weil, weiß nicht.
Das Schwierige ist halt, du hast halt den Videoassistent.
Ja.
Und es ist den Fans und den Mannschaften und Spielern nicht vermittelbar, warum du ihn manchmal benutzt und manchmal nicht. Wir hatten ja schon mal vor vielen, vielen Folgen drüber gesprochen.
Genau, dass da halt Konstanz rein muss.
Die Einheit, genau. Ja. Dass es eine Einheit geben muss, wo die Spieler wissen, das ist Foul, das ist Handspiel, das ist Elfmeter. Und hier schaltet sich der VAR ein. Und ja, es ist schwierig zu vermitteln, wenn du ihn eben manchmal benutzt und manchmal nicht. Das wirkt irgendwie für Fans, wir haben ja alle eine subjektive Brille dann auf in dem Moment, wenn so ein Spiel ist, dass man wissentlich benachteiligt wird, weil man sich fragt, wieso wird das sich jetzt nicht angeguckt? Wie viel dann am Ende emotional ist und wie viel wirklich, das sei mal dahingestellt. Der Culture ist eben emotional. Das macht ihn ja auch eben so interessant. Aber kritische Situation auf jeden Fall. Und was ich, gut, wir haben es ja letzte Folge gesagt, dass wir Juventus-Fans sind. Was mich sehr gestört hat, ist, in der ersten Halbzeit ist zur Pause gepfiffen worden, als Juventus einen Freistoß hatte. Und das Spiel ist abgepfiffen worden, als Juventus noch eine Ecke bekam.
Ja,
die Ecke wurde nicht mehr ausgeführt, obwohl es noch in der Zeit lag.
Da wollte ich auch noch
und
mit dir drüber
das
reden.
Alles gepaart, ja. Das alles gepaart mit dem Handspiel, ja, hinterlässt irgendwie ein unzufriedenes Gefühl bei mir und wahrscheinlich auch bei dir.
Bei der Ecke muss ich sagen, ja, bei mir ist, also das mit dem Eckball habe ich gar nicht verstanden. Das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können. Also klar, es war schon Nachspielzeit der Nachspielzeit, aber in dem Fall ist es halt so, die Aktion wurde ausgeführt, sie war noch nicht zu Ende, also nach dem Freistoß so, also wurde halt abgefälscht ins Aus, so, dann gibt es einfach ganz klar nochmal eine Ecke, so, Punkt. Dann gibt es nicht, also dann ist es nicht so, dass man abpfeift. Dann gibt es noch eine Ecke, wird diese Ecke geklärt oder halt nochmal ins Aus, gab es schon oft genug, dass dann sogar nochmal eine Ecke passiert. Wird diese geklärt, dann ist alles entspannt. Dann ist halt, ja, dann ist es halt so. Dann wurde das halt nichts. Aber ne, also wirklich, es war ja nicht mal so, dass der Freistoß gegen auf dem Torwart geprallt ist, der dann irgendwie weg und so. Es war ja nicht mal eine lange Aktion. Der Freistoß wurde geschossen, abgefälscht ins Aus. Dann gibt es einfach nochmal eine Ecke. So.
Und vor allem mit Hinblick darauf, dass Neapel ja auch offensichtlich sehr zufrieden war mit einem Punkt in Turin. Klar, wenn du mit so einer Mannschaft anreist, wo viele fehlen, dann nimmst du diesen Punkt natürlich mit. Und dementsprechend haben die ein sehr langes Zeitspiel zelebriert. Und Juve ist zum Schiri hingegangen immer wieder und hat hier gezeigt, das lässt du aber auch alles nochmal nachspielen. Und der Schiedsrichter hat in solchen Situationen genickt und auf seine Uhr gezeigt. Und deswegen verstehe ich nicht, dass er überpünktlich die Nachspielzeit auch abpfeift in einer Ecke. Weil das muss er normalerweise auf die Nachspielzeit nochmal drauflegen. Ja. Und sei es nur diese eine Ecke.
Calciopoli.
Aber gut.
Nein, Spaß.
Ja, genau. La Juve Ruba. Ist jetzt so, Juve spielt 1-1 gegen Napoli, hilft beiden jetzt nicht wirklich viel. Napoli verliert damit ein bisschen den Anschluss, hat sich jetzt ja im letzten Spieltag aber wieder gefangen und gewonnen. Und da ist auch schon die Überleitung zum 21. Spieltag. Auf den kommen wir aber gleich zu sprechen. Vorher machen wir kurz eine Pause.
Werbung.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Werbung Ende.
Und da sind wir auch wieder zurück aus der Pause mit dem 21. Spieltag. Inter Mailand gegen Lazio Rom, Inzaghi gegen seine alte Liebe. Und halten wir es kurz. Inter dominant mit verdienter Führung, Lazios Ausgleich eher ein bisschen glücklich, war ja auch ein Riesenbock von Handanovic, ja. Schon wieder
ein Torwartbock, ja.
Ja, das ist ein bisschen häufig zu beobachten bei ihm. Gut, Inter ist jetzt wohl auch an Onana von Ajax Amsterdam dran. Mhm. Wird vielleicht damit diese Lücke schließen, beziehungsweise Handanovic ist ja auch nicht der Jüngste, ihn ordentlich beerben. Bleibt abzuwarten, aber offensichtlich haben die wohl schon so einen Vorvertrag unterschrieben und im Sommer wird es dann perfekt gemacht. Und Inter ist damit wieder Tabellenführer. Vorher war es ja Milan und das, obwohl Inter noch ein Spiel in der Hinterhand hat, weil wir ja noch nicht wissen, wie die Partie gegen Bologna gewertet wird, ob es jetzt 3-0 oder ein Wiederholungsspiel gibt, das bleibt abzuwarten. Aber ich glaube, das Spiel, über das wir reden müssen heute, ist die Roma gegen Juventus. Ein absolut verrücktes Fußballspiel.
Was ein Spiel, was ein Spiel.
Unfassbar, wirklich. 7 Tore von 3-1 kommt Juve auf 4-3 zurück. Aber ich würde sagen, wir gehen chronologisch nach. Die Roma hat es sehr, sehr gut gemacht, hat hochgepresst, Juventus echt vor Probleme gestellt damit. Und Juventus Zuteilung war echt vogelwild. Hat man beim 1-0 von Abraham gesehen nach der Ecke. Keine Zuordnung.
Mann, das
gegen zwei Spieler setzt
Juventus,
er sich da durch.
Das habe ich aber auch schon oft angesprochen jetzt in den letzten Folgen. Juventus Verteidigung kommt mir manchmal vor wie so ein löchriger Schweizer Käse. Wirklich. Nur, dass da einfach noch mehr Löcher drin sind. Das ist wirklich, das ist eine Zumutung teilweise, was da in Verteidigung gespielt wird. Gehen wir chronologisch vor.
Dann kam natürlich der Ausgleich von Paulo Dybala.
Genau.
Absolut wunderschöner Treffer.
Ich muss auch sagen, also noch schöner als das Tor fand ich seine Annahme. Der Ball wurde ja so halb hoch gespielt, relativ druckvoll von Chiesa, von links nach rechts rein. Er hat den angenommen, also der Ball ist kurz aufgekommen, hat kurz gebounced und ist dann direkt liegen geblieben vor ihm. Und dann konnte er ihn schön reindrehen. Also das war
mit der
sehr,
Innenseite,
sehr stark. Ja.
Wirklich. Sehr schön. Und bei Dybala ist es ja so ein bisschen das Marco Reus-Phänomen, nenne ich das. Oft verletzt, aber sobald er wieder da ist, braucht er nicht lang, um wieder auf absolute Höchstleistung zu kommen. Und das macht ihn auch so wertvoll für Juve, auch wenn er immer so oft verletzt ist, wie ich finde. Ist halt einfach ein wichtiger Faktor für Juve.
Ja.
Dann hatten wir es so, dass Juve nach der Pause, 48. Minute, ziemlich kalt erwischt wurde. Abgefälschter Ball, wirklich völlig ungefährliche Aktion. De Chilio fälscht den irgendwie ab. Der droppt hoch über Szczęsny ins Tor. Ich weiß nicht, mich hat in der Situation, ich bin ja selber Torhüter, so das Gefühl überkommt, der Ball ist sehr lange in der Luft. Und Szczęsny guckt dem sehr lange hinterher. Klar ist es schwierig zu reagieren, aber der Ball ist so lange in der Luft, ist wenigstens zu versuchen, wäre meiner Meinung nach drin gewesen. In der Situation ist natürlich schwierig.
Finde ich, also ich verstehe dein Argument, wobei ich aber auch irgendwo auf den Kommentar vom Kommentator zurückgreifen muss, der nämlich gesagt hat, das war, glaube ich, beim 3-1 der Roma. Da hat er gesagt, jedes Tor, was Szczęsny kassiert hat, war tatsächlich in die Richtung unhaltbar. Da kannst du halt auch, also auch der Freischuss der Roma, der dann danach kam, Mann, der war
absolut
im Winkel
krank.
Gezimmert, da kannst du gar nichts machen. Das war wirklich krass.
Absoluter Traumfreistoß von Pellegrini.
Ja.
Ja, wirklich, das war, ich hatte es im Gefühl, ne? Also da gibt es diesen Freistoß, Cuadrado kriegt gelb. Und dann zimmert er die Kugel wirklich Zentimeter genau in den Winkel. Hätten wir das Tor des Monats zu küren, ich glaube, wir wissen, wen wir auf jeden Fall nominieren würden.
Dann haben wir noch, apropos gelb, sorry, wenn ich so unterbreche, haben wir natürlich noch die 2 Aktionen von De Ligt. Also einmal das Reingrätschen und dann mit der Hand irgendwie noch rankommen an den Ball. Da gab es ja, glaube ich, gelb für. Und dann hat er ja gelb-rot bekommen. Ich kann mich aber nicht mehr ganz erinnern, für was.
Vorher hat Juventus, es gab die gelbe Karte für De Ligt. In meinem Verständnis, De Ligt hatte ja auch, es war gar nicht Cuadrado, es war De Ligt, der den Freistoß verursacht hat zum 3-1. Genau, dafür bekam er die gelbe, exakt, weil er ihn da irgendwie doch nochmal gezogen hat. Dann hat Juventus absolut aufgedreht, die unfassbare Aufholjagd gestartet, ausgerechnet De Chilio am Ende Matchwinner.
Ey, das war
wirklich
krass.
Die Kugel noch abgefälscht hat. Und dann gab es diese Aktion mit De Ligt. Und das war ein Handspiel. Und das finde ich schwierig, sehr schwierig zu bewerten. Er dreht sich weg, klar, trifft die Hand, kurze Distanz. Und dann würde ich sagen, okay, gib den Elfmeter. Zu dem Zeitpunkt hatte ich einen Herzinfarkt natürlich, ja. Bei so einer Partie. Ich komme auch jetzt erst langsam runter. Gib den Elfmeter, aber die gelbe Karte, und da stimme ich auch mit den Kommentatoren von The Zone überein, ist absolut lächerlich.
Ja, das war Quatsch.
Weil nicht
wirklich.
Jedes Handspiel ist eine gelbe Karte. Nee. Eine gelbe Karte ist, wenn du ein absichtliches Handspiel machst. Wenn du dich wegdrehst und den Ball damit blockierst, gut, gib den Elfmeter. Aber eine gelbe Karte dafür zu ziehen, wenn er schon gelb hat, ihn damit vom Platz zu werfen, wirklich hart ins Spiel einzugreifen und ihn jetzt auch für die Supercoppa zu sperren, ist ja absolut überzogen.
Ja, das hat der Kommentator glaube ich, auch gesagt. Eine persönliche Strafe wäre einfach zu viel.
Ja. Normalerweise ist auch diese Dreifachbestrafung abgeschafft, aber in dem Fall scheinbar nicht. Und das fand ich schade. Und jetzt wird in der Supercoppa fehlen, genauso wie auch Cuadrado und Chiesa. Da Chiesa, wir haben es heute gehört, einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Und Saison aus für ihn unfassbar bitter.
Gute Besserung
auch mit Blick
auch
auf unsere
Stelle.
WM-Qualifikation.
Naja.
Forza Fede. Das tut richtig weh. Nicht nur für Juventus, sondern eben auch für die Nationale.
Kreuzbandriss.
Der wird fehlen.
Ist er jetzt anderthalb Jahre raus? Oder vielleicht...
Ein halbes Jahr, Minimum.
Ach nee, sorry. Genau, ja, ich erinnere mich da nur an den Riss von Reus. Nee, sorry. Halbes Jahr.
Mm, ja.
Ja. Anderthalb Jahre wäre deutlich
zu viel.
Also
mindestens halbes Jahr. Ungefähr wie Spinazzola da raus war. Richtig, richtig bitter. Was mich auch gestört hat, es war ein Foul, wo er sich verletzt hat, dann ist er wiedergekommen und dann ging es nicht mehr. Das Foul wurde nicht mal gepfiffen.
Nee.
Das war,
das also auch das Wild.
Schiedsrichterleistung würde ich echt mit einer 5 bewerten wieder von beiden.
Ja, auch um das mit deinen Worten quasi abzuschließen, war auch Vogelwild. Aber war dafür aber ein extrem spannendes Spiel, muss ich sagen. Es gab wirklich Höhen und Tiefen und so eine Aufholjagd, also habe ich selten so gesehen oder sieht man halt selten.
Und ich finde es so geil, wir haben es in Italien ja aber auch öfter, ne? Also man sieht es selten, aber wenn man sieht, dann oft in Italien, wir hatten öfter Spiele so mit 4-1-Führung, 5-4 am Ende und absolut geile Partien und in jeder Liga, sagen wir, es passiert in der Premier League, die Leute würden ausrasten und sagen, ja, die Premier League ist die beste Liga der Welt, schau es dir an, 7 Tore, 11 Meter gehalten, pipapo. Passiert es in Italien und das hat man, ich habe mich so ein bisschen durch die Kommentarspalten von Artikeln und Posts gelesen, weil es die Serie A war, ja, weil alle Mannschaften so schlecht sind, dass sie so viele Gegentore pro Spiel kassieren. Und
ja, oder man kann es auch einfach einfach drehen, vielleicht ist es ja auch einfach so, dass alle Mannschaften einfach so eine krasse Offensive haben, so, das kann man ja auch einfach drehen, wie man möchte.
Und ich finde es auch geil, dass sie ja scheinbar so argumentieren, also Leute, die so argumentieren, im Kopf haben, ja, es fallen so viele Tore, weil die Verteidigung so schlecht ist. Entschuldigung, wir reden hier von der Serie A, wir reden hier von Italien. Die Verteidigung wird wohl nicht das Anfälligste sein, also, sondern eher eine geile Offensive.
Dazu muss ich auch nochmal, also ohne jetzt salzig zu wirken, aber dazu muss man jetzt auch einfach mal sagen, in der Premier League ist es jetzt auch nicht so, dass da selten viele Tore fallen. Also Manchester City, eben. United, genauso wie Liverpool und Co., die gewinnen nicht selten mit 3-4 Toren Abstand, so. Oder sagen wir 2-3-4. Ja, genau. Also ich weiß,
war das nicht,
wo Man U irgendwie 7-2 gegen Liverpool gewonnen hatte? Oder irgend sowas war das?
Also ist,
kann ich mir
solche
erinnern,
Spiele
vor kurzem.
Gibt's halt. Und ich finde, sie sprechen für eine hohe Qualität. Eben. Erinnern wir uns an Dortmund gegen Schalke, das 4-4 in der Bundesliga. Da würde keiner auf die Idee kommen und sagen, das ist 4-4 ausgegangen, weil beide Mannschaften schlecht sind.
Das funktioniert ja so gar nicht. Wenn beide Mannschaften schlecht sind, dann würde es ja eher 0-0 ausgehen. Also jetzt, um das halt auch einfach mal, um so eine blöde Argumentation fortzuführen, als 4-4.
Ja, könnte man meinen. Ja, ne? Ja. Also die Serie A, finde ich, zeigt durch solche Spiele eben ihre Attraktivität. Bevor wir jetzt ganz kurz nochmal zur Supercoppa der Männer kommen, müssen wir natürlich auch sagen, am Samstagabend fand das Finale der Supercoppa der Frauen statt zwischen Juventus und dem AC Mailand. Juve hat am Ende 2-1 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ja, Juve dominiert im Frauenfußball so wie die Männer in den letzten 9 Jahren, 8 Jahren auch. Mal gucken, ab wann es dort spannend wird. Aber auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Und was ich sehr cool fand, wir hatten einen Post dazu gemacht. Und Lundorf und Bonansea von Juve, auch Nationalspieler im Frauenfußball, haben sich das angeguckt. Das hat mich persönlich sehr gefreut.
Ja, mich auch, muss ich sagen. War wirklich cool.
Bevor wir dann also darüber sprechen, wer überhaupt in der Supercoppa zur Verfügung steht und welche Wintertransfers es gibt, machen wir nochmal eine kurze Pause. Bis gleich.
Werbung.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Werbung Ende.
Juventus muss auf ein paar Spieler verzichten in der Supercoppa. Chiesa ist verletzt, Bonucci auch noch nicht ganz fit, beispielsweise Chiellini jetzt von Corona genesen, könnte wieder dabei sein. Aber trotzdem fallen Cuadrado und De Ligt aus, gesperrt. Cuadrados fünfte gelbe Karte und De Ligts gelb-rote fließen in die Supercoppa ein. Eine merkwürdige Regel.
Tut der Verteidigung nicht gut. Ne? Also
ich finde es auch eine merkwürdige Regel. Die ist ja auch in Deutschland so, glaube ich, wieso die Karten aus der Liga in den Supercup mit einspielen müssen.
Ja, ist ein bisschen schwierig, aber ich meine, der Supercup ist ja im Prinzip aus dem Meister und dem Pokalmeister zusammengestellt. Und meiner Meinung nach ist es halt auch einfach ein komplett anderer Wettbewerb.
Und früher hast du die Supercoppa normalerweise auch vor der Saison gespielt, wo keiner irgendwelche Sperren hatte.
Genau.
Deswegen finde ich seltsam, dass man das jetzt eingeführt hat. Gut. Ist so, ich freue mich mega drauf. Juventus-Inter ist ja nicht nur das Finale, sondern auch das Derby d'Italia. Ich bin gespannt, 5000 Zuschauer sind zugelassen. Was ist dein Tipp? Wer gewinnt die Supercoppa?
Ich sag, schwierig gerade. Ja, okay. Ich bin der Meinung, dass es entweder ich lege mich jetzt fest. Das Ergebnis wird 1-1 sein in den ersten 90 Minuten und danach wird in der Nachspielzeit Inter Mailand 2-1 gewinnen.
Oh, als Juventino sagen, Inter Mailand gewinnt.
Ja, ich glaube leider ja.
Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, durch die Ausfälle bei Juve, durch die aktuelle Form von beiden Mannschaften ist es einfach so, dass Inter als Favorit reingeht. Und auch mit den deutlich besseren Karten reinstartet. Von daher, wenn ich nicht sagen kann, dass Juventus gewinnt, sage ich lieber gar nichts. Ich glaube, jeder weiß, was das dann vielleicht für eine Antwort ist, aber ich lasse das einfach mal so stehen. Ja, wir hatten noch ein paar Wechsel. Insigne-Wechsel ist fix. Er wechselt zu Toronto, schließt sich im Sommer ablösefrei an. Und wir beide, du und ich, wir blicken natürlich immer aus italienischer Sicht auf diesen Transfer. Und deshalb haben wir uns mit Vincent Kurbel vom MLS-Podcast, einige werden ihn noch kennen aus einer alten Folge, dazugeholt. Und er wird für uns diesen Wechsel aus der amerikanischen MLS-Sicht einmal einordnen. Ciao Vincent.
Ciao, servus.
Lange haben wir spekuliert, nun ist es offiziell, Lorenzo Insigne verlässt nach über 15 Jahren den SSC Neapel im Sommer ablösefrei und schließt sich dem Toronto FC an. Was spricht für und gegen einen Wechsel in die MLS und wie bewertest du den Transfer mit Blick auf die Liga?
Zum einen geht es ja darum, dass Lorenzo Insigne sich Toronto anschließt, nachdem er 15 Jahre bei Neapel war, ist eine ordentliche Zeit.
Ja, absolut.
Sein Vertrag läuft eben im Sommer aus. Das heißt, es wäre in der MLS oder bei Toronto würde er dann sozusagen zur Hälfte der Saison dazustoßen. Das kann je nachdem, wie es für Toronto läuft in der Saison, positiv sein. Wenn sie noch gut dabei sind, um die Playoffs oder vielleicht schon im Playoff-Geschehen um den oberen Plätzen mitkämpfen, dann ist es bestimmt ein sehr guter Impact, um nochmal den Team zu pushen, um vielleicht erfolgreiche Playoffs zu absolvieren.
Mhm.
Versemmelt Toronto wieder die Saison wie letzte Saison, dann wird es halt vielleicht dann nur ein bisschen einen Hoffnungsschimmer für die nächste Saison geben. Dann kann sich Insigne noch gut einspielen die restliche Zeit und dann kann man nur auf 2023 hoffen. Aus Torontos Sicht natürlich. Ja, was spricht gegen einen Wechsel in die MLS, beziehungsweise für einen Wechsel? Für einen Wechsel spricht bestimmt, da man bei Toronto eine relativ große Umstrukturierung vorfinden wird nach der katastrophalen letzten Saison. Der GM ist gewechselt, der Trainer ist gewechselt, viele Spieler verlassen den Verein, unter anderem auch DPs wie Altidore. Michael Bradley soll seinen DP-Vertrag umwandeln in einen normalen Vertrag. Angeblich ist er auch damit einverstanden. Das heißt, es wird noch ein zweiter DP kommen, Destiny Player. Das sind eben Spieler, die ein höheres Gehalt wie der Salary Cap verdienen in der MLS. Und da gibt es immer 3 pro Team. Nee. Und dafür spricht natürlich absolut das Gehalt. Es spricht aber auch dafür, dass er eben mit dem Team jetzt einen neuen Umschwung miterleben kann. Das Team möchte sich, oder der ganze Club möchte sich neu aufstellen, und Insigne ist dann der zentrale Punkt dafür. Er ist natürlich auch einer der Stars der MLS. Der Trubel wird vielleicht nicht so groß sein wie in Europa. Vielleicht am Anfang so, die erste Zeit, wenn er dort ankommt, aber es wird sich ein bisschen beruhigen, würde ich mal stark davon ausgehen. Aber er ist trotzdem so einer der angesagtesten Spieler, und was auch dafür spricht, wenn er es möchte, das kommt auf den Spieler drauf an, aber er muss den jungen Spielern viel beibringen. Er muss den jungen Spielern zeigen, wie zum Beispiel der italienische Fußball geht, was er so gelernt hat in seiner Karriere, und diesen Spielern weiterbringen. Das ist halt in der MLS bei so Allstars vor allem, erwartet man das von diesen Leuten, einfach weil die extrem viel Wissen haben. Insigne hat ja Champions League gespielt, Europa League gespielt, sau viele Spiele in der Serie A auf höchstem Niveau, also er weiß eigentlich, wie das geht. Und wenn er das gern macht, ist bestimmt eine Top-Ausgangslage. Zudem ist die Stadt Toronto mega schön. Also er spielt vor einer traumhaften Kulisse Fußball. Die Fans sind eigentlich auch relativ gute Fans oder eine der besseren Fangruppierungen der MLS. Und natürlich, er probiert ein neues System aus. Weg vom europäischen Fußball hin zu einem Ligasystem mit Conferences, wo man die Supporter Shield gewinnen kann, wo es am Schluss Playoffs gibt, wo es eben den Salary Cap gibt und pipapo. Also es ist einfach ein ganz neues System, nochmal ein neuer Input in seiner Karriere, und das kann vielleicht auch mal ganz spannend sein.
Absolut.
Was dagegen spricht vielleicht ist, meiner Meinung nach spielt Insigne für die MLS noch zu gut. Also es soll jetzt nicht irgendwie herabwürdigend klingen, aber ich finde, ein Insigne hätte locker noch in einem Champions League Team Platz gefunden, wo er regelmäßig bis hin zum Stammspieler eigentlich ist. Er ist 30 Jahre alt und einfach noch extrem gut drauf. Deswegen verwundert es mich, dass er wechselt. Klar, es bietet sich an, weil sein Vertrag ausläuft, und so einen Einjahresvertrag zu machen ist vielleicht auch blöd, und 2 Jahre, dann ist er 32, ob sich dann noch so viel, klar, eine MLS rentiert sich dann trotzdem noch, aber dann ist er halt wieder so ein typischer Altstar. Mit 30 geht es vielleicht gerade noch so.
Mhm.
Und was vielleicht auch noch dagegen sprechen könnte, ist halt einfach, je nachdem, wie fit er sich hält, kann er aber schnell abbauen. Beste Beispiele sind eben ein Higuain, der das Ganze viel zu locker nimmt, und der baut ab und nimmt zu, und also Körpergewicht. Da muss er halt aufpassen, dass er da nicht zu schnell in einen Trott reinfällt, dass er sich trotzdem fit hält und die ganze Liga ernst nimmt. Er darf es nicht zu locker sehen, er darf die Liga nicht unterschätzen. Das ist vielleicht gefährlich, weil sonst ist er schnell halt irgendwie kein Star mehr, sondern nur noch ein Mittelklasse-Spieler, weil Higuain ist vom Namen her ein Big Player, aber vom Spielerischen ist er Mittelmaß. Also, und da muss vielleicht Insigne ein bisschen aufpassen, was auch dagegen spricht, weil das kann schnell passieren, wenn der Charakter nicht stimmt.
Insigne soll beim kanadischen Club ordentlich was an Geld bekommen. Bis zu 16 Millionen Euro, wenn er alle Boni erzielt. Glaubst du, dass das Finanzielle der ausschlaggebende Punkt war?
Ja, zu dem Finanziellen, das Gehalt ist ja sehr hoch. Mhm. Ich weiß nicht auswendig, wie hoch es eben bei Neapel war, aber es war ja so gerüchtet, dass es 4-mal so hoch sein soll. Ob dann die 16 Millionen mit den Bonis, wenn er die alle erreicht, 4-mal so hoch ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber das Finanzielle war definitiv ausschlaggebend. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Insigne sagt, jo, ich wechsle dahin, weil ich Bock habe auf MLS, ich mag die USA oder beziehungsweise Kanada, er spielt ja hauptsächlich in Kanada, ich bin voll der Fan und so, ich wechsle dahin, weil ich einfach das jetzt ausprobieren möchte. Das denke ich nicht, weil dafür ist eben ein Insigne, wie schon vorhin erwähnt, einfach zu stark.
Ja.
Er hätte locker noch Top-Teams eben in Europa spielen können oder eben noch bei Neapel. Und deswegen bin ich mir eigentlich fast sicher, dass das Finanzielle einer der Hauptgründe war. Es ist richtig geiles Geld. Wenn er schlau anlegt und alles Mögliche, hat er ausgesorgt für sein ganzes Leben und vielleicht auch für seine Kinder oder Familie, wie auch immer. Deswegen wird das einer der Hauptgründe gewesen sein. Und Toronto ist halt auch bekannt dafür, einfach viel Geld auszugeben, vor allem Gehälter. Es ist einer der reicheren Clubs in der MLS und das merkt man wieder. Das hat man damals bei Giovinco gemerkt, als er gekommen ist. Ja. Das hat man bei Altidore, der mit Fettgeld angelockt worden ist. Man sah es jetzt auch letzte Saison bei Jefferson Soldado. In Brasilien einer der Topstars, auch mit vielen europäischen Vereinen, aber er wechselte zu Toronto auch wegen viel Geld. Und jetzt eben bei Insigne. Und ich glaube einfach, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass Geld nicht der ausschlaggebende Grund war. Kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen.
Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wäre Napoli wohl bereit, Insigne für 10 Millionen Euro bereits im Winter ziehen zu lassen. Würde es aus deiner Sicht Sinn für Toronto machen, diese Ablöse zu bezahlen, um ihn bereits im Januar zu verpflichten?
Meiner Meinung nach würde es keinen Sinn machen, dass Toronto 10 Millionen Euro zahlt. Sie sind zwar reich, haben viel Geld, aber so viel Geld auch wieder nicht, weil mit Insigne werden sie keinen Wiedergewinn machen. Er hat ja einen Vertrag auf, waren es jetzt 3 oder 5, ich glaube 5 Jahre sogar unterschrieben. Oder 3, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber sie werden keinen Wiedergewinn aus ihm ziehen. Und so viel Merchandising werden die nicht einnehmen oder verkaufen oder so hoch sind auch nicht die Gewinnausschüttungen der nordamerikanischen Champions League oder der MLS, dass die 10 Millionen reinkommen. Das werde ich mir nicht vorstellen können. Außer Neapel und Toronto einigen sich auf eine niedrigere Ablösesumme, aber dann müsste sie vielleicht bei 7 Millionen drunter liegen. Das wäre ja dann schon arg wenig.
Ja.
Deswegen würde ich mal stark davon ausgehen, dass er erst im Sommer, wenn der Vertrag offiziell abläuft, zu Toronto wechselt. Wenn sie die 10 Millionen zahlen sollten, wäre es eine fette Überraschung. Ich würde es nicht verstehen, weil normalerweise haben sie das Geld nicht. Und ja, also nee, 10 Millionen sind da einfach viel zu viel. Und der Wechsel im Januar wird daher nicht passieren. Für Neapel ist vielleicht auch blöd, wenn Insigne dann noch nur so ein, was heißt blöd, eigentlich ist er besser, wenn er noch die Saison fertig spielt für Neapel. Kann er durchaus helfen und seine Leistungen sehen ja eigentlich nicht so schlecht aus. Also von dem her ist es auch für Neapel vielleicht besser, wenn Insigne noch bleibt bis Saisonende. Und dann läuft es auch ein bisschen im Schöneren aus. Vielleicht, er war sehr lange Zeit beim Verein und er lässt den Vertrag auslaufen und wechselt dann. Ist ja dann auch nicht so der schlechteste Abgang, würde ich mal sagen.
Toronto FC scheint ja irgendwie ein Faible für italienische Offensivspieler zu haben. Nach Sebastian Giovinco und Lorenzo Insigne soll nun wohl auch Interesse im Sommer ebenfalls ablösefreien Andrea Belotti vom FC Turin bestehen. Wie bewertest du diesen möglichen Transfer?
Ja, Toronto und seine Italiener. ich glaube, also vor allem an Andrea Belotti, klar, wie schon mal vorhin erwähnt, ein DP-Slot wäre ja noch frei und Belotti könnte diesen einnehmen, aber dann gibt Toronto echt schon mächtig Geld aus. Ich denke, man wird auch Belotti mit sehr viel Geld locken. Mit 28 Jahren ist er ja noch in einem sehr guten Alter und wäre natürlich auch für die MLS-Bombe. Also wenn Insigne und Belotti in Toronto spielen, wäre das ein Sturm, holla die Waldfee. Also das wäre wirklich stark, man müsste nur schauen, wie sie es rüberbringen. Liegt natürlich auch viel dran, wie ernst die Spieler die MLS nehmen und wie gut sie dabei sind. Solange sie nicht eben einen Higuain machen, kann Toronto da echt eine Macht werden. Ich denke aber eher nicht, dass Belotti kommt. Vielleicht, ich glaube, bei Belotti läuft ja auch der Vertrag aus. Aber ich denke mal, dass er nochmal Europa ranhängt, nochmal einen irgendwie so einen Vertrag für 2-3 Jahre unterschreibt und dann nochmal in die MLS versucht zu kommen, wenn er Bock drauf hat. Ich weiß ja nicht, wie viel Lust ein Belotti hat. Würde ich als eher unwahrscheinlich beschreiben. Aber gut, bei Giovinco, der hatte damals auch gute Angebote, war noch relativ jung. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr, ob man den jetzt mit Belotti vergleichen kann, als er damals gewechselt ist. So hart habe ich den jetzt nicht verfolgt. Aber es, ja, Da würde ich jetzt mal eher Nein sagen. Aber was eben auch noch eine Option ist, was ich gelesen habe, ist ja ein weiterer Italiener, der im Anmarsch sein sollte, nämlich Mimmo Crescito, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, von Genua. Ist ja auch schon ein etwas älterer Spieler und Kapitän, soweit ich weiß, bei Genua. Und er könnte zu Toronto wechseln ohne DP-Vertrag. Er verdient jetzt nicht so viel und auch in seinem Alter und Standing hat er jetzt, kann man ihn locker ohne DP-Vertrag verpflichten. Wäre auch ein Verteidiger, also für Toronto vielleicht auch nicht ganz so schlecht, sich nur auf die Offensive zu konzentrieren, sondern auch defensiv. Und natürlich auch ein weiterer Italiener. Ja. Ja, also die haben irgendwie Bock auf Italienisch, sie haben Bock auf Italiener und ehemalige Serie A-Spieler, was heißt ehemalige auf Serie A-Spieler, und da kann man echt gespannt sein, was sich da noch so entwickeln wird. Aber wie gesagt, Crescito, wenn ich jetzt richtig ausspreche, denke ich, ist durchaus wahrscheinlicher Transfer, wenn da was dran ist, Belotti eher nein und Insigne, wie gesagt, im Winter. Ja, also Winter, wieso Winter? Ja, halt die im Sommer, wenn der Vertrag ausläuft. Ich verwechsel das halt immer, weil in der MLS ist sozusagen, was bei uns in Europa die Sommerpause ist, ist bei denen die Winterpause. Und dann sage ich immer zur Sommerpause in der MLS die Winterpause, weil das die kürzere Pause ist. Irgendwie so Gewohnheit, europäisches Denken, was auch immer. Ja, also Insigne im Sommer. Ja, und dann nochmal vielen Dank für die Einladung, dass ich dabei sein durfte und hier noch meinen Senf dazu gegeben habe. Ich hoffe, ihr kommt alle gut noch weiter ins neue Jahr. Ihr seid gut ins neue Jahr gestartet vor allem. Und dann hoffen wir noch auf einen spannenden Serie A, auf eine spannende Rückrunde in der Serie A. Und man hört sich wieder. Bis dann. Ciao.
Grazie Vincent für deine Einschätzung. Das hat uns auf jeden Fall mal einen anderen Einblick auf die Situation gegeben. Ein Deal, den wir noch ansprechen müssen, ist Christoph Piontek kehrt in die Serie A zurück von Hertha BSC. Zwischen 2018 und 20 war er bereits mal in unserer Liga, bei Genua und Milan halt. Der Deal besteht aus einer Leihe und einer Kaufoption von 15 Millionen Euro. Der Florenz-Angriff mit Vlahovic, Piontek, Ikone haben sie ja auch noch geholt. Absolut Granate. Muss man mal echt schauen, dass die, wie Vlahovic gesagt hat, er wird Florenz noch nach Europa führen. Mit diesem Angriff definitiv möglich. Und was natürlich cool ist, Piontek hat auch unseren Post gesehen, den wir gemacht haben. Also ja, keine Ahnung. Wenn ein Profifußballer sowas sieht, freue ich mich aber.
Ja, definitiv.
Die Früchte.
Vor allen Dingen, wenn man auch noch über ihn schreibt, ne?
Und wenn man über ihn schreibt. Wir hatten ja dieses Bentornato Christoph gepostet und das hat er sich angeguckt. Das freut mich. Genau. Und die Roma verpflichtet Sergio Oliveira vom FC Porto, ebenfalls Maitland Niel von Arsenal, ausgeliehen bis Juni. Und Napoli hat sich ebenfalls verstärkt mit Axel Tuansebe. Fun Fact. Und ich glaube, das wissen die wenigsten. Ich habe es auch erst durch IFTV rausgefunden. Er hält den Guinness-Weltrekord. Weißt du für was?
Für? Nee.
Für den schnellsten Sieg in Hungry Hungry Hippos.
Okay.
In 17,36 Sekunden hat er das Spiel gewonnen. Also wenn er so wie er Hungry Hungry Hippos spielt, für Napoli spielt, dann greifen die definitiv auch nochmal ins Titelrennen ein.
Auf jeden Fall.
Das war's von uns für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir auf jeden Fall. Vielen Dank, Lorenzo. Vielen Dank auch an Vincent für seine Einschätzung. Und ich wünsche euch noch einen sehr schönen Tag. Bleibt gesund und wir hören uns dann nächste Woche. Ciao, ciao.
Ich bedanke mich auch bei euch beiden. Danke, Vincent. Danke, Davide. Mich hört ihr natürlich auch direkt in der nächsten Folge wieder. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.